Vi blir bara satt på Sverige.
Willkommen zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Felix und vor allem ici c'est Paris. Der Champion ist da, Adrien Ebner. Pourquoi ici Paris?
Je ne sais pas vraiment, weil wahrscheinlich irgendwas im Fußball. Ich wollte gerade sagen, da ist hier PSG hat auf der Champions League abgeräumt. Richtig?
PSG hat die Champions League gewonnen und ich hätte jetzt von dir als alten Franzosen-Ultra.
War da nicht gleich wieder eine Thematik, wie gefeiert wurde?
Naja, voll.
Aber also das war das, was ich mitbekommen hatte.
Wobei ich bei der Geschichte halt auch echt immer so, ne, in Frankreich ist es halt schon krass, wenn sobald was auf den Straßen in Paris irgendwie los ist, wirkt es immer so, als ob da direkt irgendwie alles brennt und kaputt geht. Aber war auf jeden Fall übel und nicht witzig, weil da auch wohl mindestens mal zwei Leute ums Leben gekommen sind. Kleiner Downer am Anfang. Paris hat die Champions League gewonnen. Das habe ich mir natürlich noch so zumindest auf einem Auge angeguckt und habe gedacht, das feierst du zum ersten Mal, Adi. Die haben 2 Milliarden Euro da rein investiert in den Club in den letzten zig Jahren. Das ist schon echt krass.
Das heißt,
um diesen Titel zu gewinnen.
Ich wollte gerade sagen, kann man dann sagen, so ein Titel ist käuflich?
Ja, eben nicht anscheinend. Also wenn der Witz ist ja, die haben ja über Jahrzehnte da Geld reingesteckt und Leute wie Neymar, Messi, Mbappé immer rausgeflogen. Spätestens, glaube ich, Halbfinale war Schluss. Finale auch mal hier da. Aber jetzt gewonnen mit einer total jungen Mannschaft und einem Trainer, der halt eher auf Junge setzt, mit einer guten Mischung. Krasserweise. Und deswegen war es eigentlich ganz schön, die gewinnen zu sehen, weil sie schön abgefeiert haben und sich mal als eine Mannschaft wirklich ehrlich, kindlich über diesen Titel gefreut haben. Das war echt schon krass.
Sehr cool. Ja. Dann freue ich mich natürlich
herzlichen
auch.
Herzlichen Glückwunsch dir.
auch wenn du Felix, herzlichen Glückwunsch dir und dem VfB dann.
Oh, das werden einige sehr gern haben. Ja. Genau, ich war beim Pokalfinale meines geliebten VfB Stuttgart. Ich habe mal quasi einen Ausflug zur alten guten Bekanntschaft VfB gemacht. Weil,
das heißt, du warst im Stadion?
Ich war im Stadion. Und zwar ja nicht nur im Stadion, wir müssen nachher ein bisschen Reihenfolge reinbringen. Mhm. Ich hatte ja dieses absolute Power-Wochenende, was angefangen hat mit dem ADC. In
Hamburg.
Genau, das ist aber schon eine Woche her, weil da war ja der Witz, ich spiele ja auch Fußball in einer Altherren-Thekenmannschaft. Thekenmannschaft darf man nicht sagen, nein. Das ist die beste Altherren-Mannschaft des SV Pfohlendorf, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und da war ja noch Mannschaftsausflug bei uns an dem Wochenende. Das heißt, der war in der Pfalz, ja. Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt, irgendwie 250.000 Leute strömen da irgendwie rein und machen sonst was. Und mein Programm war Hamburg wann sind wir los? Donnerstag.
Donnerstag früh sind wir los.
Donnerstag mit der Bahn nach Hamburg zum ADC. Also kurz, erzählen wir gleich auch noch, was wir da so gemacht haben. Kurz Hotel, bla. Abends zum ADC, dann ein bisschen das noch gefeiert, was da zu feiern gab. Morgens mit dem Zug von Hamburg zurück Richtung Süden in die Pfalz. Hab da noch das Abendessen mit der Mannschaft gemacht und noch ein Bierchen getrunken, um dann morgens nach dem Frühstück mit der Mannschaft, nämlich in den Zug zu steigen mit einem Kumpel, der auch mit dabei war, nach Berlin.
Zum Endspiel,
zum Spielgang, nachts noch zurückgefahren vom Endspiel, auch natürlich über Bielefeld. Das heißt, der ganze Zug war auch noch voller Bielefelder, der auch Richtung Stuttgart fuhr. Also es war die Vollkatastrophe. Der fuhr 7 Stunden, glaube ich, die Nacht durch. Und ich war dann wieder beim Frühstück am Sonntagmorgen in der Pfalz, habe da noch ein Brötchen gegessen und bin dann mit einem Auge noch nach Hause gekommen. Das war das absolute Power-Wochenende vorletzte Woche. Dementsprechend haben wir uns jetzt eine Woche nicht gemeldet, weil ich es immer noch aus den Klamotten schüttel.
Alles für den Club. Nur für den Falschen dann in dem Fall.
Für den Falschen, nee, aber es war mega. Also ich war...
Ja, Stimmung war brutal.
Stimmung war super. Ich war halt wirklich voll in der VfB-Kurve. Ich weiß gar nicht, ob das Köln-Ultramäßig überhaupt erlaubt ist, in eine fremde Kurve zu gehen. In dem Fall war es okay. Und die haben auch echt was abgerissen und das war ziemlich krass.
Wie kommt man an solche Karten?
Ich komme...
Also kann man
gefühlt mittlerweile echt krass... oft an Karten. Also weil ich, also es geht ja noch weiter. Du weißt, die ganze Woche, die ganzen Wochen sind jetzt echt irgendwie mit Fußballspielen gepflastert. Für die es auch nicht leicht ist, Karten zu bekommen. Klar, Köln irgendwie über Mitgliedschaft und Familie und Dauerkarten Bundle, so kriege ich immer irgendwie was. Da war es jetzt echt so, dass ich der Kumpel, der hatte halt einfach auch als VfB-Mitglied, ist da irgendwie zufällig gelost worden und hat dann den einzigen Köln-Fan genommen, der in der Mannschaft ist. Das musst du dir auch vorstellen. Meine Mannschaft aus Alter, bei wen nimmst du mit? Den Schlepps? Warum das denn, Alter? Ja, wir hatten schon länger mal geplant, was zu machen, genau. Wollten eigentlich auch zur Nationalmannschaft fahren die Woche. Das mache ich jetzt alleine, weil er keine Karte gekriegt hat.
Ja. Sehr gut. Und in der Rückschau betrachtet hat sich alles gelohnt.
Ja, das war, also ich meine jetzt mal allen voran, ich muss jetzt nicht alle Leute mit meinen Fußballfahrten hier voll labern. Hier ist ganz schön laut, ne?
Ja, wir hoffen es.
Es wird immer lauter. Warte mal ganz kurz. Sorry, ich musste gerade mal richtig Rauch reinlassen, ne? Richtig rumschreien, weil es mir zu laut war. Und ich habe doch dann absolute Konzentrationsprobleme, weil ich war ja heute beim Ohrenarzt. Bei der Ohrenärztin, die mir die Ohren freigeräumt hat, wie einmal im halben Jahr, jetzt höre ich so gut. Jetzt höre ich jedes kleine Knistern und Knattern. Wo waren wir?
Bei deinen Fußball-Eskapaden ja, und den strapaziösen Wochenenden, die du dafür opferst.
Ja, ja. Auf jeden Fall, genau, nach FC-Aufstieg und VfB ist natürlich das Wichtigste.
Ist jetzt auch der PSG.
Ist jetzt auch endlich der PSG. Es ist endlich PSG am Start und hat den Champions League-Titel. Aber lass doch mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Ich habe jetzt ADC wäre jetzt natürlich fast dran, aber haben wir gesagt, dass wir erst über die Justiz reden oder erst ADC.
Wir machen gesprochen. Erst ADC.
Dann ist gut. Dann
erst noch ein paar News.
Genau, dann, weil da müssen wir jetzt echt ein bisschen Ordnung mal reinbringen. Das heißt, erst die News. Was gibt's Neues, Alter?
Eine Neuigkeit, die sich bei mir im Team geändert hat, Zwecks der Rollenbeschreibung ist der Basti. Basti ist Co-Head.
Der Sebastian, Unit. Ja.
Der Sebastian Blöcher. Bastian Blöcher, genau, und unterstützt da in unterschiedlichen Themenbereichen. Also ist auch nochmal ein bisschen getrennt. Also lange Rede. Letztendlich, wir sind mittlerweile Unit Art and Design 12 Leute. Man merkt schon auch, dass organisatorisch vieles unter die Räder kommt.
Dass du es nicht mehr auf die Reihe kriegst.
Dass ich es nicht mehr auf die Reihe kriege, um es auf rotzig zu sagen. Und man merkt natürlich, also wie gesagt, dadurch, dass wir ja oft einfach vorne mit bei sind und an den Projekten entwickeln, sind solche Themen manchmal ein bisschen zurückgestellt oder fallen vielleicht unter den Tisch, den man mehr Beachtung schenken sollte. Sowas wie halt einfach Teamentwicklung, Prozessentwicklung, Prozessoptimierung, Workflows, alle nochmal irgendwie betrachten, auch die Tools, die man benutzt, auch Sachen irgendwie zu testen, gucken, dass wir irgendwie effizienter und auch ein Stück weit eine Qualitätssicherung halt eben einziehen. Mhm. Das heißt, auch da ist einfach mit Basti eine Instanz geschaffen, wo wir sagen, er ist so ein bisschen die Schnittstelle genau in den Bereichen. Das heißt, er ist ja sehr strukturiert, also
der ist mit einer Excel-Tabelle auf die Welt gekommen.
Der ist mit einer Excel-Tabelle auf die Welt gekommen, auch wenn er es so nicht sagen würde. Er verfolgt eigentlich immer die praktikabelste Lösung für jegliches Problem. So, und ich glaube, dem wohnt total viel inne, warum die Beschreibung super gut auf ihn passt, eben da in Bereichen der Effizienz zu arbeiten und Workflow und Datenhandlings und halt eben, wie gesagt, der Bereich auch der Qualitätssicherung. Das heißt, welche Prozesse sollten wir noch einziehen, sollten wir verschärfen, sollten wir vielleicht auch mal wieder sensibilisieren. Also jetzt mal, um es ganz platt zu sagen, das Thema der Druckdatenchecks ist einfach im Prozess ein bisschen kleiner geworden. Es ist einfach auch dem geschuldet, dass nicht mehr so viel geprintet wird, sondern man natürlich schon noch mal ein bisschen die Flexibilität hat, im Zweifel noch mal was anzupassen oder noch mal schnell raus zu korrigieren, auch wenn es schon vielleicht veröffentlicht ist oder in irgendeiner Ad ausgespielt ist. Das lässt sich noch mal anpassen und korrigieren. Das ist natürlich ein anderes Thema, wenn es eine Printauflage von 10.000 aufwärts ist. So, da ist der Fehler eventuell gravierender oder teurer. Das bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich auch, dass das, was man jahrelang total forciert hat, vier Augen, sechs Augen, acht Augen Prinzipien da ein Stück weit sogar zu fahren, hat man ein bisschen runtergenommen, oder auch Freigabeprozesse, Freigabeschleifen, ja, dass man wirklich sagt, okay, wo ist der Punkt, an dem die Freigabe da ist und welche Möglichkeiten der Änderung stehen dann auch noch an und sollten vielleicht auch trotzdem noch gemacht werden, auch wenn Kunde gesagt hat, es ist freigegeben, wenn dann im Vier-Augen-Prinzip nochmal auffällt, ah, hier Umbruch sitzt nicht oder hier mikrotypografisch sollten wir nochmal ran, dass wir uns da das nochmal natürlich auch rausnehmen, da anpassen zu können. Genau, und so sensibilisiert man natürlich aber auch in alle Richtungen. Das ist auch mit Teil der Aufgabe zu sagen, so ein Thema wie der Druckdatencheck ist ja nicht nur die Richtung in die eigene Unit, sondern es spielt ja auch planerisch eine Rolle, zu sagen, das ist nochmal einfach ein Arbeitsschritt, den sollten wir mit einziehen. Ja, genau.
Und das mit dem Basti ja wirklich, also ne, wie gesagt, Excel-Tabelle geboren war jetzt irgendwie ein gemeiner Spruch, aber es gibt ja wahrscheinlich keinen, also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so Kreativität schafft, in Bahnen zu lenken und auch so zu systematisieren, dass das alles ein großes Ding ist. Also wir haben einen Kunden, für den wir sozusagen, da haben wir damals irgendwie den ersten Pitch gewonnen und dann hat uns der Kunde schon gesagt, ja, ihr müsst dann halt, wenn es dann irgendwie zur Branding-Kampagne kommt, müsst ihr irgendwie mit den Fremdsprachen-Adaptionen, müsst ihr gucken, weil es ist schon echt ein Ding, da haben wir uns noch so, aber so, ja, klar. Und da es ist wirklich so, dass wir alleine über diese Fremdsprachenadaption, dass es so ein Riesenaufwand ist, das zu systematisieren, dass du da den Überblick zu behalten, wenn hier eine Änderung, was passiert denn hier mit Satz, bla, du kannst das viel besser erklären als ich, was das einfach bedeutet, wie man da dabei bleiben muss. Und ich glaube, da gibt es keinen bei uns in der Kavallerie, der besser geeignet ist, solche Themen auch im Auge zu behalten als Basti, weil er einfach genauso gestrickt ist und das ist auch für eine Agentur wichtig.
Er schafft es auch ganz, ganz oft, sich die mehr Gedanken am Anfang zu machen, die sich einfach im mittelfristigen Zeitkorridor halt relativieren. So, also das ist ja schon auch eine Abwägungssache, wenn man eine InDesign-Datei, sage ich jetzt mal, wirklich zerdenkt und sich das vielleicht von der Ergebnisgetriebenheit an der Stelle noch nicht wirklich effizient anfühlt, weil man halt sagt, okay, was soll ich jetzt hier alles Mögliche irgendwie durchdefinieren, wie jetzt jeder einzelne Aspekt aussieht, aber dadurch, dass Basti natürlich eher in dieser Mittel- und Langfristigkeit auch der Kundenbetreuung denkt und auch viel in den Bereichen arbeitet, kann er, glaube ich, super gut einschätzen, wo lohnt sich initial ein Mehraufwand zu Beginn, der sich nach und nach sowohl Kunden- als auch agenturseitig lohnt.
Das ist auch, also weißt du, da haben wir manchmal irgendwie Tasks, Basti und ich gerade zu diesem Kunden, über den wir gerade geredet haben, da muss eine Sache gemacht werden, setze mich daneben und Basti macht so gefühlt drei Bildschirme auf und sagt, das sind die Faktoren, das sind jetzt die Regeln, nach denen wir arbeiten. Und du bist innerhalb von einer halben Stunde mit was durch, wo du normalerweise jedes Mal wieder von vorne anfängst, wo ist eigentlich, also wie haben wir das eigentlich gemacht, was ist hier eigentlich die Regel, was ist die Routine, ist dann alles da, ist klar und somit kommt ein System rein, mit dem du echt relativ, also da bin ich auch sehr, sehr dankbar und freue mich eigentlich jedes Mal, wenn ich solche Themen mit dem Basti habe, weil der das einfach super, super vorbereitet hat. Und dann eben, auch wenn man so am Anfang das Gefühl hat, boah, nervt das jetzt da so Hirnschmalz reinzustecken, das nach hinten spart's dir halt gerade auf Strecke bei solchen Themen, die halt, ne, Stichwort Fremdsprachenadaption oder nochmal eine HR-Geschichte zur Marke, dann doch nochmal adaptiert. Was weiß ich, gibt 1000 Sachen. Das ist echt krass, wie das Zeit spart und Nerven.
Und es ist, glaube ich, ein ganz hervorragender Counterpart. Für mich.
Für dich? Ja, klar, ihr seid echt.
So, ich glaube, es ist eine sehr, sehr ergänzende Kombination.
Absolut, ihr seid dick und doof, was das
angeht. Dick und doof.
ja, also das sozusagen zu News. Ich weiß nicht, ob ich schon über Emma geredet habe im Podcast. Ich glaube nicht, weil es kommt zeitlich nicht hin. So viel habe ich in letzter Zeit nicht Podcast gemacht. Emma Werkstudentin bei uns und jetzt quasi witzigerweise auch noch eingeschrieben in, oder beziehungsweise, was heißt, also Studentin an der Uni bei den Mavis, da wo ich ja auch meine...
Aus den Mavis zur Werkstudentin oder von der Werkstudentin zu den Mavis?
Nein, als bestehende Mavi sich beworben als Werkstudentin, okay. Ohne die Connection, dass das irgendwas mit uns zu tun hatte, auch mit meiner... Ah. Das heißt, sie kam so ja. Schon her. hat sich beworben und dann meinte ich, ah cool, du studierst, ich mache nächstes Jahr oder jetzt dieses Semester wieder den Kurs. Mach das doch, weil es eine gute Schnellbleiche ist. So. Also ne, ich erkläre so den Studis an der Stelle einmal so, was eine Agentur überhaupt macht. Das ist für Medienwissenschaftler echt sehr, sehr interessant, weil sie schon sehr, sehr medientheoretisch, journalistisch an die ganzen Themen rangehen. Also das merkt man schon auch, wie sie, also die Praxiserfahrung ist dann schon sehr, sehr so Medienproduktionszeug. Es ist wenig so diese generalistische, werbliche, marketingtechnische Denke, die wir so in der Agentur haben. Und da ist es für die super spannend, dann einfach mal so Einblicke in die Praxis zu bekommen. Das heißt, man erklärt denen erstmal die Agentur an sich und dann wie funktioniert Werbung im klassischen Sinne? Man kann es immer super runterbrechen an so eine Anzeige. Da bin ich jetzt auch gerade dran, dass man so sagt, okay, irgendwann, also bevor du jetzt das große Konzepten anfängst, bevor du jetzt das Texten anfängst, bevor du jetzt Markenarbeit anfängst, ist es nicht schlecht, einfach mal zu überlegen, kriege ich auf einem schnöden Printplakat von 1820, kriege ich da die Information, die ich möchte, pointiert rüber. Und da einfach mal zu sagen, okay, was sind eigentlich die Elemente, die eine Rolle spielen? Wie funktioniert Visual mit Text? Wie funktioniert Headline mit Subline? Was gibt's für Must-Haves in Richtung Copy-Text? Was ist ein Störer? Was sind USPs? Gibt's wirklich USPs? Wie hebst du die hervor? Wie machst du eine vernünftige Geschichte draus, so dass der Kollege Voss stolz auf dich wäre. Und genau, und dann nähern wir uns so ein bisschen generell mal dem Text an sich, dann auch Markenkonzeption und ich überlege sie in diesem Semester einfach noch einen Pitch machen zu lassen. Das heißt, ihnen quasi ein kleines Briefing zu geben und dann mal zu schauen, was draus wird, wenn man einfach mal die
Das heißt,
die
du in der Hand hat. Bastelst selbst ein Briefing oder ziehst du eins aus der Realität, ein geschicktes oder ein vergangenes? Oder?
Das müssen wir mal schauen, wir müssen auch gucken, wie weit wir kommen. Wir sind jetzt irgendwie in Session 7 von 14, also wir haben jetzt Halbzeit und machen noch unseren Agenturausflug hier in die Agentur in den nächsten Wochen. Ferien stehen ja vor der Tür, aber danach werden sich so hier ein bisschen den Laden mal angucken. Dann machen wir hier eine Session. Und dann gucken wir, wie viel Zeit wir haben. Also was groß kompliziertes wirst du nicht machen können. Letztes Mal habe ich mit denen auch einen Marken-Workshop gemacht. Du kennst den mit allem Zip und Zap. Das hat dann sehr, sehr viel Zeit gebraucht, weil normalerweise sind wir da irgendwie einen Tag mit unterwegs und das dann so in anderthalb Stunden zu pressen, wird sonst ein bisschen sportlich. So müssen wir mal gucken. Und Emma ist, wie gesagt, habe ich einmal gesagt, hey, mach doch da mit. Sie braucht ihn nicht mehr für ihr Studium, aber ist da sozusagen so wie eine Art Gast mit drin und kriegt auch so ein bisschen die Schnellbleiche, um mich als Werkstudentin direkt liefern zu können, was sie auch tut. Also sie ist direkt auch gut eingebunden, hat Aufgaben, macht jetzt viel Social Media, gerade mit Janik hier drin. Halte ich für ein ganz cooles Team. Auch vor allem, ne, jetzt müssen wir so gucken, wie wir das ja gerade alles bauen mit oder im Blick habend, dass Janik ja schon in einigen Wochen uns aus Berlin bereichern wird, beziehungsweise unser Büro in Berlin bereichern wird.
Also ich finde auch, das ist eine richtig gelungene Kombi auf jeden Fall. Und wie ist es mit den Studis? Also ist jetzt das dritte Mal, dass du das machst, oder? Das ist oder das schon das vierte Mal?
Nee, das dritte Mal.
Mit einmal Pause oder war einmal?
Genau, der erste Kurs war ja der, wo ich in Janik quasi gefischt habe damals. Das war
das heißt, der erste ist aber während Corona.
Das war während Corona. Das war echt, echt krass. Also da hatten die alle noch Masken auf. Ne? Ich war der Einzige, der keine Maske tragen muss. Das heißt, ich habe Janik sein Gesicht zum Glück irgendwie 5 Wochen lang nicht sehen müssen erstmal, bevor sie die Maske abgenommen haben. Mich dann sehr erschrocken. Quatsch. Das war aber noch krass, weil einfach so die du hast halt so gemerkt, ich glaube, da waren teilweise die Leute, das war im vierten Semester oder was von denen, und die waren zum Teil zum ersten Mal in der Uni. Das heißt, das war die erste soziale Interaktion in der Uni, die hatten, und da war noch eine ganz andere Anspannung, ein sich in Ruhe lassen.
Erstsemester-Feeling.
Ja, aber nicht so dieses aufgeregte Kombi-Social, ja, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Ja, ja. Es war sehr, sehr wenig Vibe im Raum. Das hat sich schon total natürlich geändert.
Und vor allem die ersten, also während Corona bedeutet Semester oder Kurse ohne ChatGPT, oder?
Jetzt, genau, weil das ist natürlich das Ding damals, also man muss das komplett nochmal aus. Und damals, klar, weil das
damals,
was, damals,
aber ja, man kann jetzt schon davon,
ja. 4 Jahre her, also, war das nicht das überhaupt noch nicht das Riesenthema. Der zweite Kurs, den ich gemacht habe, vor vielleicht, wann haben wir das angefangen, 2 Jahren oder was, dann ging es ein halbes, oder anderthalb Jahren, da fing das natürlich, dieser ganze KI-Hype, ChatGPT, fing alles so an. Aber es war, also ich habe natürlich so über die Jahre, ich habe meine Präsentation fertig, ich weiß, was da reinkommt, ergänzt das immer, guck und so weiter. Und merke aber jetzt schon, wie krass, also das ist ein geiler Gradmesser irgendwie, wie sich das auch verändert hat bei den Studis selber. Also was sie quasi mitbringen. Ne? Allein die Tatsache, wenn man jetzt sagt, ihr habt hier, wir sind jetzt irgendwie beim Konzept, überlegen sehr, sehr viel irgendwie in Sachen Zielstellung, wo soll es hingehen, durchdenkt das mal, wo wollt ihr hin? Und dann kommt irgendwann mal die Aufgabe, sucht euch mal ein eigenes Produkt raus oder ein eigenes Thema, was ihr bewerben möchtet via Anzeige. Und gestaltet mal, ich sage bewusst nicht gestaltet, sondern ich sage, konzipiert mal eine Anzeige. Ich sage, ihr könnt die Anzeige auch als Konzept in einem Word-Dokument rüberbringen. Mir ist nur wichtig, dass ihr sie komplett durchdacht habt. Ja? Das muss nicht gestaltet sein. Müsst ihr nicht machen. Aber was da für Ergebnisse jetzt rauskommen, wenn du quasi Leuten, die sich jetzt mal zum ersten Mal Gedanken über sowas machen und ein paar Eckpfeiler haben, wie sie vorgehen sollen, im Vergleich zu vor 3-4 Jahren, was da einfach rauskommt, ist krass. Also wie schnell du einfach über konkrete Dinge sprichst. Du kriegst jetzt fertig gestaltete Anzeigen, ne, mit Visuals, von denen du dann teilweise klar siehst, dass die KI sind. Das ist mir aber in so einem Konzeptkontext ja scheißegal. Darum geht's ja nicht, sondern die sollen einfach nur sagen, was möchte ich rüberbringen und wie soll's rüberkommen. Und der Quantensprung, der da drin steckt, der ist brutal. Der zeigt natürlich auch wieder mal total am offenen Herzen, wie krass das ist, dass du so diese ersten Meter bis du was in der Hand hast, dieses Vorordnen, das Thema erstmal in die Bahn setzen, wie viel Zeit und unnötigen Stress man sich im Moment oder heutzutage einfach sparen kann und wie schnell man einfach auf einer professionellen Ebene über Themen sprechen kann. Jetzt kommen aber die letzten Prozent. Und da macht es natürlich jetzt auch auf der Ebene total Spaß, das zu diskutieren, weil jetzt kannst du wirklich am konkreten Beispiel sehr, sehr konkret sagen, das funktioniert nicht, das muss so sein, hier funktioniert von mir aus das Verhältnis zwischen Headline und Subline. Du kannst ganz, ganz konkret über Dinge reden, wo du vorher noch sehr, sehr viel Stückwerk vielleicht hattest. Und das finde ich wirklich beeindruckend, wie nah man mittlerweile da rankommt.
Würdest du behaupten, die Kreativität leidet darunter, die Dinge quasi am Lehrbuch zu konzipieren? Weil das ist ja das, worauf es in der Regel rausläuft, wenn ChatGPT die Themen stützt. Also wahrscheinlich bekommst du die AIDA-Formel und die Argumentation von ChatGPT sogar noch mitgeliefert, warum jetzt das eine Element des Plakats jetzt auf das Thema der Aktion irgendwie abzielt und so weiter und so weiter. Und würdest du sagen, es vereinheitlicht die Ergebnisse und schafft weniger Raum für Kreativität? Ich meine, gerade in so einem Kurs ist doch das Geile, vielleicht mit einem GIF zu arbeiten, weil man jetzt einfach der Meinung ist, es wäre doch mal witzig und gar nicht mehr sich am Regelwerk entlang zu hangeln, um zu einem Ergebnis zu kommen. Also beschränkt es. Würdest du sagen, das hat auch einen Einfluss darauf?
Weißt du, ich will als allererstes möchte ich doch mal die Lücke schließen zwischen ich habe keine Ahnung von gar nichts und höre hier irgendwelche Fachbegriffe, mit denen ich nichts anfangen kann, bis hin zu ich fange mal an, mit denen zu operieren. Und wenn du halt merkst, früher hast du das den Leuten in die Hand gegeben, die haben mal was gemacht und dann hast du an einem einigermaßen konkreten Ergebnis, aber 3-4 Zwischenschritte ausgelassen, die du erstmal verstehen musst und die du ja theoretisch erstmal besprechen musst, warum das, was du jetzt gerade besprichst, noch nicht funktioniert. Jetzt hast du wirklich ein Ergebnis da und du arbeitest schneller im Konkreten. Das finde ich halt so das Krasse. Und das ist eher was, ich habe auch das Gefühl, das Verständnis für die Einzelthemen, und das ist für mich die Erkenntnis an der ganzen Geschichte, ist das Verständnis für Werbung, Marketing, Kommunikation entsteht, also in dem Ersch- das sagen wir so, die das Verständnis dafür ist, wirklich damit umzugehen, das entsteht im letzten Drittel, in den letzten 20%, da wo du wirklich mit den Themen arbeitest, aber du kommst an diesen Punkt sonst nicht, wenn du dir erstmal ganz frei und kreativ Ergebnisse machst. Dann bist du im kreativen Raum, hast keine wirklichen Guidelines. Und jetzt arbeiten wir ziemlich schnell, also viel, viel schneller an was Konkretem als früher. Dadurch ist der Abstand zwischen den Studenten und einem Profi wie mir an der Stelle einfach viel kleiner. Und du redest viel mehr auf Augenhöhe und das finde ich super. Also ich glaube, dass du an der Stelle, viele sagen ja, wir benutzen es als Steinbruch am Anfang, um mal reinzukommen. Ich habe das Gefühl, man schließt einfach von der Grundtheorie wahnsinnig schnell auf jetzt und kann konkret an Themen arbeiten und kann vielleicht sogar, muss ich viele Themen nicht mühsam erarbeiten, sondern kann direkt rein. Heißt aber nicht, dass das Ergebnis nachher reicht. Es ist wieder das alte Lied, was wir immer wieder bereden. Für die letzten 20%, dass es wirklich einen Unterschied macht zur Einheitssuppe, braucht es jemanden, der wirklich versteht, was du tust. Das ist alles.
Bleibt also spannend.
Es bleibt mega spannend und es ist, aber es ist gut. Also,
halt mich auf dem Laufenden mit dem Pitch, das interessiert mich brennend.
Ja, mich auch. Also es wird ein bisschen eine Zeitfrage sein, wie man das.
Ja, ich wollte gerade sagen, es schließt natürlich auch vielleicht die Zeitlücke, um noch ein bisschen Platz zu lassen für so eine Aktion noch, wenn du sagst, kannst du vielleicht auch ein paar Shortcuts gehen, die dann so einen Spielraum nochmal schaffen. Aber schaust du mal, ob du das unterbringst. Bin auf jeden Fall on fire, wenn du da mal was zu erzählen hast. Ansonsten, was haben wir denn noch für News? Ah, ein altes, bekanntes Gesicht war bei uns. Tobi Rockenfeld.
Der Rockenfeld, a.k.a. Karrer früher, jetzt Rockenfeld. Der gute Freund des Hauses, ehemals Marketingleiter der Advanced Unibyte, liebe Grüße darüber. Der war da,
sehr, sehr richtig. Der hat sich ja selbstständig gemacht nach seiner Zeit bei der AU und macht eben mit seinem Impro-Theater brutal viele Coachings, Mentorings, die verschnürt oder verflechtet diese ganzen Skills, die er hat. Er ist ja auch New Work Coach, aber System, jetzt sorry, mir hatte der Begriff gefehlt, systemischer Coach. Mhm. Und verfolgt da natürlich bestimmte Ansätze und wir haben die Idee, was können wir drüber plaudern, das ist überhaupt kein Thema, glaube ich.
Er hört ja nicht zu.
Den ganzen Bereich der Unternehmens- oder nicht nur der Unternehmenspräsentation, also der Präsentation selbst nochmal ein bisschen anders aufzugleisen. Wir haben da ja natürlich mit Chris eine brutale Waffe, was die ganzen Programmskills angeht, also PowerPoint, Keynote oder sonst irgendwas, der da sowohl technisch als auch gestalterisch das Ding natürlich fest in der Hand hat. Zudem wollen wir das Thema aber nicht mit einer PowerPoint Master oder sonst irgendwas mit dem Übergabe einer Datei beenden, sondern die Leute wirklich fit machen können. Also, und das ist das Schöne irgendwie so am Tobi, dass er sehr flexibel oder anpassungsfähig ist, was die Anforderungen betrifft. Also, man kann, auch das ganze Produkt wird ja natürlich total flexibel und differenzierbar sein im Sinne von, man hat auf der einen Seite die Hygiene, ja, also irgendwie die saubere Datei, den sauberen Master, wo man irgendwie gut reinarbeiten kann, alles, was so die Basis letztendlich auskleidet. Man hat aber auch noch den zweiten Pfeiler von einer guten Präsentation, irgendwie ein sauberes Narrativ aufzubauen und auch egal in welche Richtung es halt eben auszuerzählen. Also entweder zahlt es einen auf die Brand, ist es vielleicht irgendwie ein Pitch-Deck, geht es um ein bestimmtes Produkt, wie ist es... Ist es eine Präsentation, die immer vom Gleichen gehalten wird? Ist es eine Präsentation, die rumgereicht wird, die eine Blanko-Präsentation ist, die gefüllt werden wird? Sind es Präsentationen, die standalone funktionieren, also Messebereich oder sonst irgendwas hat man ja auch. Also und wie gesagt, es ist nicht unbedingt gesagt, dass alles, was im Bereich der Präsentation stattfindet, unter PowerPoint laufen muss. Zudem haben wir nochmal ja Kompetenzen, die wir mit dran setzen können. Also ob es jetzt irgendwie 3D-Funktionen sind, Produktgestaltung, oder auch Animationen und sowas, ja, also da spielen irgendwie nochmal unterschiedliche Teildisziplinen eine Rolle und dann eben den ganzen Bereich, letztendlich die Wirkung auf der Bühne oder vor Ort oder perfekt, vielleicht ja. Auch im Online-Kontext, also auch da ist es so, ja, als Vertriebler irgendwo mit dem Tablet unterwegs zu sein, ist es die einmalige Bühne, auf der präsentiert wird, ist es die gleiche Geschichte, die jedes Mal irgendwie wieder erzählt wird, oder ist es eine Geschichte, die irgendwie flexibel sein muss oder über mehrere Sprachrohre gesprochen werden können sollte. So, und da ist er natürlich super flexibel, auch in der Anpassung von den Rahmen, also zu sagen, mache ich wirklich mit einem Personal Training, wie wirklich, oder vielleicht auch mit 5 oder 10 Leuten zu sagen, guck mal, hier gibt's ein bisschen einen Werkzeugkasten, der den Bereich des sicheren Auftretens irgendwo ein Stück weit abdeckt, oder vielleicht auch im Bereich, was kann ich denn tun, wenn ich auch ein, also wie kann ich dieses Werkzeug übersetzen im Bereich von einem Teams-Call zum Beispiel. Ja, also auch da gibt es eine Wirkung, die letztendlich hängen bleibt oder nicht. Und da haben wir uns den Tobi reingeholt, und der natürlich über die ganze Thematik des Improvisationstheaters da, glaube ich, einen ganzen Werkzeugkasten an der Hand hat, um aus Werkzeug Kompetenz zu machen.
Ist ja nicht nur Improvisationstheater, sondern auch Musik, was er in seiner Karriere schon alles für Bühnen gerockt hat. Ist ja krass, und wahrscheinlich, was Bühnenpräsenz angeht, einer der talentiertesten und skillhaftesten Typen, die es gibt, die ich kenne.
Ja. Ja, also da haben wir, glaube ich, jemanden mit an Bord, um irgendwie ein cooles Package in dem Bereich anbieten zu können.
Voll gut. Und da sind wir jetzt, oder seid ihr jetzt im ersten Schritt dran gesessen, und du hältst uns auf dem Laufenden, wie es da weitergeht.
In jedem Fall, in jedem Fall.
Und hoffe ich natürlich auch, dass ich den guten Tobi hier noch das ein oder andere Mal begrüßen darf. So, jetzt haben wir einiges an News gedroppt. Ich hätte sogar noch welche drauf, aber die können wir uns, glaube ich, vielleicht sogar noch für die nächsten Male sparen. Wir müssen noch so ein bisschen schauen, wie jetzt die letzten 2 spannenden Wochen so gelaufen sind, weil da war ja schon ein bisschen was dabei. Unter anderem haben wir gesagt, dass wir mit Justiz oder Hamburg anfangen. Das muss ich nochmal fragen.
Dein Ernst?
Ja.
Hamburg.
Also, fangen wir mit der Justiz. Nein, Spaß. Mit Hamburg an. Und ich hatte doch vorhin schon gesagt, wir sind da Donnerstagmorgens hin und haben erstmal im Udo Lindenberg Hotel Atlantik, absolutes Kulthotel in Hamburg, haben wir kurz eigentlich nur das Gepäck reingeschmissen und geduscht und Klamotten angezogen, weil dann ging es schon mit der Taxe ab Richtung
Schuppen 52,
also quasi auf der anderen Elbenseite. Altes, riesengroßes Lagerhaus, also Schuppen trifft es nicht ganz. Eine fette Event-Location, in der schon einiges irgendwie los war, ne?
Die Location ist brutal, klar, hast natürlich dann auch irgendwie die Silhouette mit der Elbphilharmonie auf der anderen Seite. Klassisches Selfie-Bild. Also die Location war super.
War mega. Und schon gemerkt, einige bekannte Agenturgesichter irgendwie da. Grundsätzlich, warum waren wir eigentlich, man muss erst mal sagen, worum es überhaupt geht. Also es war, wir hatten unseren steilen Case Reutling, Stadtmarke Reutling, die Nur Lieben Kampagne hatten wir eingereicht, wussten natürlich, dass wir auf der Shortlist sind, und wussten auch, dass wir was in irgendeiner Form gewonnen haben, ne? Und es ging darum, sich den Nagel in welcher Farbe auch immer dort abzuholen, nochmal mit einem bisschen Abstand zum Projekt einfach zu feiern, was wir da abgerissen haben. Wer wissen möchte, worum es in dem Projekt konkret ging, der muss sich nochmal die Nur Lieben Folge anhören, die ist auch ein bisschen was her, ein Jahr ist die her, sich einfach mal reinziehen, was wir da gemacht haben. Genau, mit dieser Erwartungshaltung oder mit dieser freudigen Erwartung sind wir dahin.
Ja, so ein bisschen ja mit gar keiner. Also ich bin irgendwie hingegangen und wusste gar nicht, was mich erwartet. Also so auch, ich habe überhaupt keinen Plan gehabt, was ich anziehen soll, ob ich over- oder underdressed bin mit dem, was ich dabei hatte. Also mein Rucksack war ja morgens schnell gepackt.
Absolut underdressed.
Absolut underdressed.
Klassiker. Adi.
Felix reist mit 2 Trolleys. Ich habe einen Rucksack in der Regel dabei.
Genau, ich frage mich dann noch ein T-Shirt, ne, wenn du meinen zweiten Trolley nicht hättest.
Dein zweiter Trolley, der hat mir schon ein paar Mal die Abendgarderobe gerettet, muss man ja sagen. Props dafür. Danke, Felix. Und dann eben da rein und dann, so wie du sagst, ja einfach in diesem ganzen Agenturkosmos anzukommen, auch das ganze Publikum kommuniziert in jeder Faser Agency. Mhm. Das fand ich, also hat total Fun gemacht, irgendwie so ein bisschen unter sich zu sein und da so ein bisschen durchzulaufen. Einen netten Empfang mit einem White Wine erstmal und einem Sektchen. Einem schönen Visual natürlich über den Eingangstoren des Schuppen 21.
Und 52.
52, danke. Mit dem Jahresleitmotto, das ja den ganzen Wettbewerb begleitet hatte. Und der Gestaltung, wie findest du die diesjährige?
Gestaltung von, also das Design, das,
ja.
Dieses Krickelige,
ja.
Krackelige. Ja, also es ist ich fand es also überraschend, sag ich mal. Für mich, ich hatte jetzt nicht, also ich bin, ne, ich muss mich an solche Dinge immer erstmal gewöhnen. Ich bin nicht der visuelle Typ bei solchen Geschichten. Ist deine Meinung natürlich wesentlich werthaltiger. Ich fand's in Ordnung und dachte so, ADC? Okay.
Ja. Haben sie es sich aber einfach gemacht. Einmal nee, Paint
eben,
ausgepackt.
Nee, eben nicht. Also ist mir schon klar, dass da auch was, also kommt aus der Branche, dass da schon was, da steckt einiges dahinter und es wird wahrscheinlich nächstes Jahr habe ich zum 10. Mal jedem Kunden rein empfohlen, das genauso zu machen. Schon klar, aber ja, so ein bisschen überraschend habe ich nicht kommen sehen. Wobei du mit deinem Design, du hast ja die Designtrends insgesamt vorgestellt vor einiger Zeit, dass man ins Richtung handgemachte, unperfekte, auch mal so ein bisschen, bisschen ins Laufen lassende.
Ich bin auf jeden Fall total gespannt. Ich habe noch nicht rausgefunden, wer es gemacht hat. Dieses Jahr oder auch ehrlicherweise noch nicht ewig lang drumherum recherchiert. Ich habe nur so meine zwei Favoriten, denen ich genau die Art der Gestaltung irgendwie zugeschrieben hätte, mal abgecheckt, ob ich da irgendwie auf den Profilen was finde. Da war auf Anhieb jetzt nichts drin. Das wäre einmal natürlich hier die Rocket and Wink Jungs gewesen. Das wäre total deren Handschrift. Bin ich mal, wie gesagt, ich bin total gespannt. Stolpert man ja auf kurz oder lang sowieso noch mal drüber, wer die Gestaltung gemacht hatte. Also entweder sind es die oder ganz eng mit denen verbandelt Hacke Spezial, auch so ein alter Maskenträger. Genauso wie die Jungs auch. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wo von der Gestaltung her mit fester Bestandteil ist, das Wegmaskieren von den einzelnen Leuten. Ich fand das auch irgendwie ganz ulkig natürlich bei den Speaker-Announcements, die es im Vorhinein gegeben hatte auf LinkedIn und Co., wo man ja auch einfach die ganzen Leute so wegretuschiert beziehungsweise übermaskiert hatte und dann alles in so einen knallbunten Camouflage. Mir hat es sehr gefallen. Die Gestaltung auf jeden Fall vom ADC-Festival so drumrum und alles schöne bunte fand ich ganz cool. Genau, und dann ging er um, ich weiß nicht, 21 Uhr, wann ging denn die Preisverleihung los?
Sowas, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber wir waren vorhin natürlich noch in der Ausstellung.
Mhm.
Also so an weißen Gitterboxen waren das, ne? So. Dann so die Cases in einem Hauptvisual ohne großartigen Kommentar oder Beschreibung einfach so ausgestellt waren. Und was ich dazu sagen muss, ich fand das total toll. Gehst so rein und siehst halt unsere Reutling-Motive. Ich finde auch so, ne, in seiner Traurigkeit, wie es in dieser Schmähphase dann so hängt, ja. Ich glaube, nichts ist langweiliger als ein aufregender Tag in Reutlingen. Der Spruch hing da quasi an ein Foto von einem Billboard, an dem das hing. Aber dann auch einfach in einer ganz illustren Runde. Das fühlt sich natürlich dann auch irgendwie cool an. Also irgendwie neben Mont Blanc hast du irgendwie noch immer was vom Daimler, hast du im Oreo irgendwie, dann hast du die Strack-Zimmermann-Kampagne für die Europawahl. Also wirklich große Dinge, die drumherum hängen und das erfüllt ja auch mit Stolz, vor allem, wenn du auch einfach sagen musst, also der Nagel hin oder her, worum es da geht, das ist schon was, das ist jetzt einfach, das ist auch das Konzert der Großen, das ist auch für die Agentur auch nochmal ein Level, da jetzt sich einen Preis abzuholen und sich da einfach so zu sehen, fanden wir gut.
Ja, total schmeichelnd, so wie du sagst, also eingekreist von The Big Ones, war das schon schön. Und natürlich dann noch nicht zu wissen, was es natürlich abgeräumt hat. Es ist ja so, also man weiß irgendwas jibbelt.
Genau, und als vor allem nie, also es war schon irgendwie klar, wie das alles abläuft und so, aber wenn du halt selber eingereicht hast, und zwar genau einmal, einmal in einer Kategorie, überlegen wir uns auch, ob wir das nächste Mal noch so machen, Max, ne? Spaß. Also Max hat die ganze Einreich-Orga übernommen, hat es mega, mega gemacht und fluffig. Und wir haben auch, was die Einreich-Skills angeht, jetzt nochmal ganz schön draufgepackt in dem Jahr und das groß professionalisiert. Aber für uns natürlich so zu checken, okay, du gehst dahin, du freust dich ja schon, weil du weißt, du hast was gewonnen. Und jetzt ist an dieser Verleihung werden natürlich auf die Bühne einfach nur die goldenen Nägel geholt, was richtig, richtig viele sind, weil wie viele Kategorien gibt es? Irgendwie über 40 oder was, ne? Das heißt, du guckst dir 40 Gewinner an und die sich all den goldenen Nagel abholen.
Ich glaube, also wenn man, ich glaube, es hat 7000 Einreichungen in 40 Kategorien mit 600 Leuten oder mit 600 Shortlist-Plätzen dann am Ende. So,
das ist ein Riesending. Und dann auch noch die gedankliche Hirnwindung, die man da nehmen muss, ist, es ist nicht so, dass in jeder Kategorie ein goldener, ein silberner und ein bronzener vergeben wird, sondern wild durch. Es kann auch in der Kategorie gar kein goldener gegeben werden. Ich glaube, das ist selten, aber es können ein paar silberne sein und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch den Grand Prix, also 5 schwarze Nägel, die da auf der Bühne stehen und nochmal an besondere Projekte nochmal obendrauf verliehen werden. Also meistens ist es so, die Leute holen sich ihren goldenen Nagel für ihre Kategorie ab, um dann wieder von der Bühne zu gehen. Und dann heißt es one more thing. Achtung, wartet mal, bleibt mal da. Hier gibt's noch den schwarzen Nagel, den Grand Prix für euch. Also eine besondere Auszeichnung. Und das schwebt quasi über allem. Aber du weißt, also dadurch, dass die Kategorien nicht angesagt werden, das war das Gemeine an dem Abend für uns. Ne? Es ist nicht so, dass irgendwann mal deine Kategorie kommt und jetzt kannst du die Daumen drücken, was gewinnst du? Gewinnst du vielleicht sogar Gold oder Silber, Bronze? Sondern der fängt jedes Mal an mit einer Anmoderation, die den Case beschreibt. Das heißt, wenn Mut auf kreativen Impact trifft und bla 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 bla, so, und du musst dann quasi überlegen, könnte das zu unserem Case passen? Und es war aber wirklich so, einmal, sind wir ehrlich, einmal
waren wir uns sicher.
Mit diesem Mut-Thema waren wir uns fast sicher, dass es kommen kann. Dann hätte ja quasi nach dieser Moderation hätte dann dein Case-Film kommen müssen. Und den kennen wir, der fängt ja mit Reutlingen, ja. Kam leider dann an der Stelle nicht und wird sozusagen, die Luft wird immer dünner, weil irgendwann mal kommen die auch mehrere Auszeichnungen bekommen in ganz vielen Kategorien, also diese Top 10, und dann hast du irgendwann mal die da irgendwie 6, 7, 8, 9 Nägel abräumen, und wenn du nur einmal eingereicht hast, weißt du, bist nicht unter diesen allerletzten, aber es gibt quasi nicht diesen Moment, in dem du weißt, jetzt zählt, sondern du bist so den ganzen Abend unter Spannung und irgendwann mal merkst, okay, Gold ist es wahrscheinlich nicht. Was überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht wild ist, und du ehrlicherweise auch nur erreichen kannst, indem du da ganz häufig einreichst. Also du wirst nicht einen Case in eine Kategorie einreichen und dann einen goldenen oder womöglich noch schwarzen Nagel dafür abräumen. So ist diese ganze Thematik gar nicht gestrickt. So. Und dieses Learning nehme ich für mich auf jeden Fall nochmal mit, dass man durchaus selbstbewusst in vielen Kategorien seine guten Cases einreichen kann und wahrscheinlich auch muss.
Richtig. Richtig, das nehme ich auf jeden Fall auch mit, oder wir. Ist natürlich auch immer die Frage, welche Chance räumt man sich selber ein und wie viel Geld macht man locker, und kommt bestimmt auch irgendwann mal an den Punkt, wo man sagt, es ist auch eine Thematik, die man dann mit dem Kunden vielleicht auch irgendwo ein Stück weit aushandelt, was den Bereich eben geht, und erstmal eine Selbsteinschätzung macht, welche Chancen man voraussieht für dieses Thema oder für den entsprechenden Case. Ich glaube auch, dass es mir jetzt ein Stück weit leichter fallen würde, zu sagen, das hat Potenzial, das setzen wir rein. Selbst auch so ein bisschen den ganzen Aspekt der Case-Filme, so, also das ist auch nochmal ein bisschen ein Punkt, auch da lässt sich ja nochmal spezifisch irgendwie die Sache so bauen, dass sie auf einer großen Bühne funktioniert. Also ich glaube, das ist auch ganz bestimmt ein Kriterium, wie
rockig. Man kann sich jetzt einfach vorstellen, wie der Case-Film genau funktionieren muss, wenn er sagt, also du musst ihn eigentlich auch zusammenfassen können in der Anmoderation, ne? Wenn das auf das trifft und so und das passiert Folgendes rum. Und dann muss dein Case-Film da eigentlich diesen Raum erobern. tut er, also unser Casewind ist cool, tut er auch. Ich hätte ihn wahnsinnig gern dort gesehen. ja, aber das ist es. Also ein bisschen diese Learnings mitnehmen und dann aber trotzdem nochmal wirklich, also an der Stelle, weil es hört sich jetzt ja fast so an, als ob wir da traurig weggefahren sind. So ist es ja nicht, sondern wir haben in einer Kategorie eingereicht und in der dann
einen silbernen Nagel geholt.
Und uns einen silbernen Nagel abgeholt. Und
absolut.
Das ist wirklich, und das ist ein Schuss, ein Treffer, snipermäßig wirklich, wirklich was hingelegt. Ein wahnsinniger Erfolg für uns als Agentur, der auch Bock auf mehr macht. Stichwort Effi, Stichwort Cannes. Kommt ja auch alles noch raus jetzt, ne? Demnächst, was da so abgeht. Wenn wir in Cannes was holen, dann müssen wir alle unseren Urlaub abbrechen und treffen uns dann auf halber Strecke in Cannes.
Ja. Beim Rosé. So machen wir das. Genau, Stichwort Cases und die ganz große Bühne, Felix.
Ja.
Du bist doch hier, hast ja quasi schon thematisch eröffnet mit PSG und Co.
Ja.
Der Case von Karl Anders, Schrift mit Haltung.
Mhm.
Erinnerst
Pauli,
dich?
St. Pauli.
St. Pauli.
Sans Pauli.
FC Sans Pauli.
Mhm.
Genau. Wir hatten schon vor Ort einmal ein bisschen kurz drüber geredet. Genau, also kurz zur Erklärung von dem Case selbst. Der Geniestreich des Cases ist das linksgeneigte der Schrift. Also bei einer linksgeneigten oder auch backslanted Schrift, die sieht man eigentlich fast nie, weil sie immer so ein bisschen das Gefühl hat, so umzufallen. Also irgendwie fehlt ihr so der sichere Stand. Ja. Deswegen gibt's halt irgendwie gerade, die natürlich in all ihrer Boldness irgendwie funktionieren, oder auch in ihrer Feinheit. Und dann natürlich alle Italics nach vorne gerichtet, die auch so von der Wahrnehmung her eher so ein bisschen diese Dynamik, also klassische Airline-Schrift, so, die hat immer gleich so einen Airline-Vibe. Genau, wo alles so ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Speed irgendwie mit drauf kriegt. Und dann gibt's eben ganz, ganz selten eine Backslanted. Also es ist keine Erfindung von der Agentur selbst, eine Schrift nach links zu neigen. Nur natürlich die Story, ja, FC, Pauli oder St. Pauli, FC, wie ist denn?
Der Verein ist St. Pauli, Sans Pauli haben sie dann
gesagt. Genau, okay.
Als bekennend linker
Verein eine Schrift zu verwenden, die diesen Core letztendlich übersetzt in der Visualität und auch den Gedanken des Teilens, Verbreitens, Community Activation, also den Schriftsatz als Freefont zur Verfügung zu stellen und sagen, jeder kann da damit arbeiten oder halt eben visuelle Gestaltung umsetzen. So, der hat's ziemlich fett auf die Bühne geschafft mit auch einen Haufen Nägeln, mit eben die Agentur, die es umgesetzt hat, Karl Anders. Das ist ganz witzig. Claudia Fischer-Appelt, die Frau von Bernhard, ist Geschäftsführerin unter anderem von Karl Anders. Coole Agentur, wie ich finde. Ich habe vorhin mal drauf geguckt. Auch ein paar echt coole Cases, unter anderem Kongstar, was mir sehr gut gefallen hatte. Weiß nicht, kennst du sie? Auch so die bunt, war auch, dieses.
Auch St. Pauli-Bezug, weil die auch, glaube ich.
Genau. Die haben das auch zusammen, also mit irgendwelchen Patches und Stickern und Zeug, so ein bisschen miteinander verflochten. Aber auch, wie gesagt, mir gefällt diese Kongstar Rebranding-Nummer ziemlich gut, auch schon was es davor war, fand ich eigentlich immer ganz lässig mit diesen eingefärbten, das waren noch ganz lange so eingefärbte auf Multiplizieren gestellte Visuals, zu der Zeit fand ich die total passend. Jetzt ist es natürlich so, dass wir selber auch schon darüber gesprochen haben, okay, diese Botschaft ist natürlich irre stark und erzählt sich mega gut. Ich habe mich heute Morgen extra mal bei X angemeldet und mal geguckt,
was der Nachhall dazu ist.
Was so der Nachhall dazu ist. Ja. St. Pauli hat es ja selbst gepostet und ein einziger Verriss. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es irgendwie an der Plattform X liegt, gerne irgendwie abkotzen geht. Ich habe auch andere Beiträge gesehen, natürlich, die sehr, also je nachdem, in welcher Bubble die Dinge halt irgendwie landen, so, ja, also positiv assoziiert oder halt negativ. Und es geht von, also ich lese jetzt einfach mal die ersten fünf, echt schwer euch zu verteidigen, bin ich ehrlich. Verstehe ich richtig, die Schrift soll die politische Haltung äußern, ihr habt doch einen Schaden. Haben eure kapitalistisch kursiven Hamburger Marketing-Yuppie-Fans aus der Fritz-Cola-Astra-Loge das entworfen? So, also es ist wirklich oben runter, das ist kein, was ein Dreck, wie peinlich ein Verein sein kann. Politik hat beim Sport eigentlich nichts zu suchen, ne? Und so weiter und so weiter. Ja, die ganze alte Leier, kennst es ja. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir selber predigen, Haters gonna hate. So, wer Haltung zeigt, muss das natürlich mit abräumen. Und mir ging es auch so, dass ich glaube, also das sind ja auch, kannst ja auch genauso irgendwie über Jaguar diskutieren, was sie da jetzt mit ihrem Rebranding zum Jahreswechsel irgendwie aufs Parkett gelegt hatten und wie erfolgreich oder nicht erfolgreich das ist. Aber man kommt natürlich in den Diskurs und regt auf so vielen Ebenen irgendwie was an. Mhm. Und schafft auch eine Botschaft, die haften bleibt. Deswegen würde ich vielleicht gerade irgendwie aufgrund all dieser Kommentare, die ich hier lese, mit allem, was es anstößt und loslöst, was es für ein Rad der Empörung irgendwie Fußball ist ja auch ein vielschichtiger Sport, glaube ich so, von seinem ganzen Publikum, irgendwie loslöst, würde ich sagen, es bleibt für mich ein erfolgreicher und ein fetter und ein gelungener Case. Wie ist es für dich?
Danke für die Frage. Fußball ist vielschichtig. Das ganze Thema ist total vielschichtig, so, ne? Also du kannst es von mehreren Seiten aus betrachten, musst du das auch, wenn du jetzt sagst, wir packen das mal in die Reihe von Kaepernick und Nike, die Riesenkampagne damals, dieses Haters gonna hate so aufgerissen hat. Natürlich passt das da gut in eine Reihe und der Verein zeigt Haltung und schafft es aus der Fußballbubble raus bis hin zu dir, der nicht mal merkt, dass sein eigener Verein Champions League-Sieger geworden ist, schafft das dort eine Aufmerksamkeit und eine Botschaft rauszutragen, die total wichtig, gut ist, und ich mag St. Pauli dafür, dass sie das tun, und haben es natürlich auch mit dieser, sag ich mal, die Marketing Cleverness, die da drin steckt, die wir beide, glaube ich, sehr sehr gut beurteilen können, die ist genial, stimmt alles, und er hat quasi einen Verein mit der Positionierung, die er hat, aus seiner Bubble heraus eine Message gesetzt, technisch sauber, da stimmt ja eigentlich alles. So, und jetzt geht man halt wieder quasi zurück. Du bist jetzt natürlich, also ich würde auf X, du ja auch nicht, nichts geben. Also ein Shitstorm auf X, den hast du ja, da musst du ja nicht mal was für leisten, so ungefähr, dass du den bekommst. Aber wenn man es natürlich genau, also an dem Übergang, ja, dieser Bubbles vielleicht nochmal betrachtet, dann wird's bei St. Pauli halt schon spannend, weil du musst einfach überlegen, im Spektrum Fußball, ja, ist es ja quasi so, dass sie nicht durch diese Schrift nicht eine gewisse Haltung und womöglich noch überraschend einnehmen und sagen, boah, jetzt zeigen sie was ich nicht gedacht hätte, sondern sie bewegen sich schon seit Jahren, eigentlich muss man sagen, da in diesem Bereich der Überzeichnung von Themen in der Bubble. Nach außen kommt jetzt durch die Überzeichnung wahrscheinlich erst so an, aber da bewegen sie sich da drin, und es wurde auch so von vielen Podcasts, die ich in die Richtung zum Beispiel höre, wurde es schon in der Fußballbubble sehr, sehr kritisch aufgenommen, weil du weißt ja, wofür sie stehen, und sie haben eben auch, sie müssen sich eben auch immer wieder Kritik gefallen lassen in Richtung, was da gerade so rauskam mit den Logen, mit den Hamburger Fuzzis, da ist keine echte Identität mehr, sondern übernehmen jetzt so die Marketing Leute aus Hamburg, so dieser OMR-Kosmos, weißt du, der ja sowieso in der Schanze am liebsten aus der Stadt gejagt werden würde. So, da ist so ganz, da ist so ganz, da steckt sehr, sehr viel Zündstoff drin und wo man so aufpassen muss, dass das nicht als arrogante, als das ein arroganter Move wahrgenommen wird, indem wir sagen, jetzt setzen wir nochmal einen drauf. Ich finde Haltung im Marketing super wichtig. Ich finde Haltung im Fußballmarketing super wichtig. Nur ich glaube, an der Stelle ist so quasi an der Fußballbubble am Übergang zu dem, was es auch noch auslösen kann, darüber hinaus, ist es wirklich, wirklich, wirklich an der Kante dessen, was vielleicht St. Pauli in seinem Markenkern gut tut, ne? Das glaubhaft rüberzubringen. Weil, wie gesagt, es ist ein Verein mit Haltung. Es ist ein linker Verein. Ich finde es, für was die stehen, super. Aber du musst halt sozusagen auch die Außenwirkung, die muss auch anziehend sein. Und der Bereich der Überzeichnung geht vielleicht über dieses Haters Gonna Hate echt hinaus. Deswegen bin ich da total ambivalent, muss es eben von beiden Seiten betrachten.
Aber es ist ja, so wie du sagst, muss sich sowas irgendwie aus der Mitte vielleicht raus entwickeln an der einen oder anderen Stelle. Aber das, was sie ja letztendlich tun, und das ist ja eigentlich, glaube ich, der Witz an der ganzen Sache, ist ja, sie behaupten ja mit der Schrift eigentlich nur eine einzige Sache.
Ja.
Das finde ich irgendwie ja das Witzige, dass es diesem Verriss ausgesetzt ist, das wäre jetzt ein Schritt zu viel. Mhm. Weil das Einzige, was sie behaupten, ist, wir sind ein linksorientierter
Verein. Also warum kein linksorientierter
Verein?
Ja, genau. Aber sie machen es ja, genau. Und sie machen es ja nicht im stillen Kämmerlein und sagen, wir gehen auf eine andere Schrift, sondern sie machen da draußen natürlich eine Kampagne. So, sie machen natürlich da draußen einen großen Knall. Und alles super. Ich finde es total, also ne, rein technisch, super. Und ich finde auch das, was sie damit ausdrücken, super. Nur, wir müssen natürlich überlegen, für was steht ein Verein im Innersten? Das ist natürlich ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Nike, ja, die immer wieder das Schwungrad anschwingen müssen. So auch mit Haltungsthemen können die immer wieder anschwingen, auch polarisieren und so weiter. Im Endeffekt geht es Nike um was? Turnschuhe verkaufen. Ja? So, und wenn du jetzt halt sagst, was musst du bei St. Pauli anschwingen in deinem Markenkern? Die geben quasi wirklich Menschen, so ist das ist die gesellschaftliche Ebene, die Fußball hat, ja eine Art Heimat, eine Art Verbundenheit, die geben denen einen Ort, wo man zusammenkommt. Und da geht es eben nicht drum, nur Fußballtickets zu verkaufen, weil das Stadion kriegen sie eh ausverkauft, sondern da geht es dann um Kommerzialisierung, wenn du es so möchtest. Ne? Und das ist das, wo du quasi, wenn du das Schwungrad überdrehst an der Stelle, müssen sie sich dem Vorwurf gefallen lassen, okay, jetzt im Sinne der Kommerzialisierung nehmen wir jetzt die Werte nach vorn. Das ist bei Nike ein bisschen egal, weil da ist es Kommerz. Und Fußball hat immer das Problem der Kommerzialisierung und des harten Kerns der Fans, die da hingehen oder der Menschen, die sich da aufgehoben fühlen, die da schon immer über Generationen, das ist ja immer sagen, so, und jetzt ist irgendwie ein Punkt erreicht, wo ich trotz der Haltung, die ich teile, vielleicht einfach die Kommerzialisierung der ganzen Geschichte mir ein Ticken zu weit geht. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen den beiden Geschichten, auf die man es dann runterbrechen kann. Also ein Fußballverein wird nie eine Marke sein wie ein Turnschuhhersteller.
Richtig, aber wenn es einen Verein gäbe, der das glaubhaft rüberbringen kann, dann kann es doch eigentlich fast nur St. Pauli sein, oder?
Ist so, und wahrscheinlich ist aber der einzige Verein, der genau das nicht machen muss und trotzdem jedem klar ist, welche Haltung sie haben. Also das ist so, ich glaube, das ist die Gratwanderung. Und das die Stelle, an der ich dann, an der ich das objektiv betrachtet sagen muss, ob es so schlau ist, weiß ich nicht. Trotzdem ist und bleibt es ein geiler Verein.
Was natürlich auch total interessant wäre, den gestalterischen Impact mal zu betrachten, der jetzt auch irgendwie noch kommt. Mhm. Also wenn es jetzt irgendwie um Trikots und so weiter mal die ganzen Social-Kanäle und alles checken. Also wie dieses Gesamtspiel dieser aneckenden Schrift so aufgeht, gestalterisch. Das ist bestimmt auch was sich's lohnt, mal noch ein Weilchen irgendwie drauf zu gucken.
Lass uns da doch noch ein Weilchen gemeinsam drauf gucken. Finde ich auch sehr, sehr spannend.
Gab es denn sonst noch Cases? Ich fand den Mont Blanc Case ganz witzig. Also beziehungsweise...
Der hat Gold in unserer Kategorie gewonnen.
Der hat Gold in unserer Kategorie gewonnen. Und zwar hat Mont Blanc ein Unternehmen aus... Fun Fact. Nicht so, wie sie es anhört. Hamburg.
Nicht aus Frankreich.
Ein Jubiläumsfilm gemacht. Und ich habe mir den Case tatsächlich auf der ADC-Seite mal kurz reingezogen. Ich fand eine Sache ganz witzig, ja. Also das heißt, die Cases sind immer so strukturiert auf was ist die Ausgangslage, die Idee, die Lösung und so. Und Umsetzung, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber es gibt immer eine Kategorie, die Idee. Und da stand bei dem Case Folgendes. Die Idee, Doppelpunkt, Wes Anderson, Punkt.
Okay.
Kategorie zu Ende. Also Abschnitt. Hm. Abschnitt zu Ende. Hm. Und das fand ich natürlich super bezeichnend, weil Moritz hatte so einen geilen Satz gesagt, als wir dort waren. Die haben gesagt, ich weiß auch nicht, irgendwie der Case Mo Blanc mit dem Wes Anderson Film. Ist es nicht irgendwie einfach cheaten, sich Wes Anderson ins Boot zu holen und einfach irgendwie einen fetten Film zu machen? Der Film ist natürlich aus künstlerischer Sicht betrachtet ganz grandios hat diese ganze Stilistik, die er irgendwie mit in seinem filmerischen Machen hat drin, also diese Überzeichnung, auch diese ganze alles ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen, so ich weiß nicht, wo ich es einordnen würde, 50er, 70er, 60er, kein Plan.
Irgendwo Dr. Nope auch.
Dr. Nope so ein bisschen aus allem bedient, so ja, diese übersättigte Farbwelt, dieses typische, ich glaube, er filmt immer mit 35 mm, diese Transitions, also immer so diese Kamerafahrten, so von der Szene zur Szene eigentlich eher ein bisschen aufgebaut, wie wenn es ein großes Bühnenbild ist und die Räumlichkeiten nebeneinander sind und man zoomt so von links nach rechts. Daher natürlich rein visuell ein super starker Film. So die Deepness dahinter hat mir so ein bisschen gefehlt. Sie hatten auch noch weiter irgendwie behauptet, es werden auch Lederprodukte, ein Schreibtisch und vieles mehr vorgestellt und nebenher noch charmante Seitenhiebe auf die deutsche Kuckucksuhrkultur, die in your face Presenter-Werbung und Eigenarten des modernen Marketings verteilt. Mir haben irgendwie so ein bisschen diese Bezüge gefehlt. Auch der Bezug zu Wes Anderson zur Marke. Also klar, irgendwie dieser Prestige, der da mit drin steckt. Jetzt gibt es dann auch nochmal, es beworben oder es ging maßgeblich um den Stift Das Meisterstück, was dann auch in eben genau dieser Betonung im englischsprachigen Film Einzug gefunden hat, also dass das so ein bisschen das ist, so der Stolperstein des Films ist das Meisterstück und dann noch flankiert von der Wes Anderson Kollektion, die jetzt 2025 droppt oder beziehungsweise nicht Kollektion, sondern es wird ein Stift sein, der da heißt der Schreiberling und den einzigen smarten Link zu Wes Anderson, den ich jetzt irgendwie so mit so Brand gefunden habe, ist, so behauptet der Film, dass er ein passionierter Handschreiberling ist, also halt seine Skripte und Skizzen und aber alles wohl, glaub, eher so flapsig, so dieses
Scribble-mäßige
Ideen festhalten, Napkin, da kommt mir was, so dieses der Genius des Wes Anderson und dann irgendwie so die festgehaltene Idee über das Meisterstück oder den Schreiberling, ob er jetzt einen von beiden benutzt, sei mal dahingestellt. Da ging es mir so, dass ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, super schöner, guter Film, klar, High-End-Produktion, man holst du nicht Wes Anderson ins Haus und bringst nicht ein bisschen Knete mit. Aber irgendwie fand ich.
Ist mir
emotional nicht viel mehr hängen geblieben.
In dem Moment, als er Gold gewann, war klar, weil dann die Kategorie nachher gezeigt wird, in welcher Gold gewonnen wurde, was unsere war, war ich ehrlich gesagt überrascht. Ich war da überrascht. Also, das war halt schön. Schön ist es. Aber wie du auch sagst, ich habe so riesig aufgemacht, hat es bei mir nichts. Und ich hätte jetzt nicht erwartet, dass der da ganz oben landet in der Kategorie.
Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, also so ging es mir zumindest, als ich so eine ganz kurze Quick Research gemacht hatte zu Mont Blanc, dass mir so deren Heritage ein bisschen fehlt. Mhm. Also so diese Mont Blanc Story, die irgendwie mitschwingt. Mhm. Und aber die Tatsache, dass es gegründet ist in Hamburg, dann gibt es halt irgendwie so Niederlassungen, die überall auf der Welt verteilt sind. Ich hatte so fast ein bisschen das Gefühl, dass außer diese Mystik oder dieser Ruf, der ihnen vorauseilt, irgendwie wenig da ist. Aber
ja, müsste ich mich mehr mit beschäftigen. Also ich
das bin, waren,
ich
bin, wie gesagt, 2-3 Minuten. Also.
Ja. Da fährst du ganz schön tiefe Gedanken, ey. Ja, also geht mir ähnlich. Also diesen Kreis, also vor allem diesen Kreis zum Meisterstück dann zuzumachen. Das ist halt so das. So. Da, aber es gibt Leute.
Er hat ja auch keine. Er hat, wie ist es? Wes Anderson ist Amerikaner. Irgendwie fehlt ja auch so ein bisschen diese Verbindung dann nach Europa. Vielleicht, ich weiß es nicht. So, das
bis,
hat mir
bis auf das Scribble. Ne?
Bis auf das Scribble. Ich hatte gedacht, wenn das jetzt irgendjemand gewesen wäre, der für seine Liebe oder ach, keine Ahnung.
Ja, gut, aber das bauen wir ja. Also, dann. Ja das bauen wir das ja nachher, wir. Den Zusammenhang. Der muss ja nur ein bisschen da sein.
Der muss ja nur ein bisschen da sein. Ja.
Also von daher, ich teile so ein bisschen die Verwunderung. So nicht diese 2000% überzeugt davon sein. Aber trotzdem, alles geiler Film.
Geiler Film, überhaupt kein Zweifel. Also darum geht es. Darum geht es in keinem Fall. Ja, es war auch so inputmäßig natürlich der ganze Abend und die ganzen Cases, die einer nach dem anderen sozusagen in der Schnellbleiche besprochen wurden. Mhm. Es ist schwierig, da aus jedem irgendwie noch so sein Learning irgendwie mitzuziehen. Absolut unmöglich, es gibt ja schon irgendwie ein paar. Ich fand den Fuck You Case fand ich sehr gut. Den fand ich irgendwie von der ganzen Story irgendwie cool. Den fand ich von seinem Langzeitaspekt einfach irgendwie auch cool. Das ist so die Beleuchtung von so einem Lebensprojekt irgendwo ein Stück weit ist, so dem man diese Bühne gibt, was ich total gigantisch fand. Also wie das halt eben aus einer Idee eines, oh, ich weiß nicht, wie alt er war, 14, 16 rum, also irgendwie da damit gestartet hat, letztendlich aus dieser kleinen Idee so einen Impact irgendwo generiert hatte und irgendwie eine Frageplattform, also ein cooler Dr. Sommer irgendwie, also eine Community oder keine Community, sondern eher eben eine große Plattform bietet alles um die Fragen und rund um die Sexualität. Ja. Das fand ich ein Case, den ich zum einen, also eben, wie gesagt, aus diesem Langzeitaspekt irgendwie total cool fand, aus dieser Idee und auch natürlich gestalterisch. Gestalterisch und vom Case-Film fand ich, ja, halt bunt, laut, schrill, alles so ein bisschen toyisch.
Spielzeug.
So Spielzeug, bubbelig, also ob es jetzt Intim-Spielzeug, so, also dieses Knallige, was ja auch irgendwo im Produktdesign da Einzug gehalten hat, die letzten 10 Jahre, ist ja auch so, dass sich das total gewandelt hat, vom abstoßenden Gegenstand zu irgendwie einer für sich stehenden Designkategorie. Und so, also dieses viel gerendert, viel Farbmuster, viel bunt, viel Collage. Ich finde es aber eigentlich auch irgendwie ganz geil, dass das ja auch so ein bisschen diesen Kern widerspiegelt, zu sagen, es gibt halt Fragen, die so facettenreich und viel, also die kommen ja aus jeder Richtung. So. Und das ist irgendwie das Geile, auch von der Seite dann, ich habe mir die angeguckt, es fühlt sich an wie so ein eigentlich wie ein großes Design-Moodboard, wo irgendwie buntes, schrilles Zeug auftaucht, in welcher Form auch immer. Und aber genau dadurch es ja wieder funktioniert. Also durch das Aufbrechen und das Nebeneinanderstellen von zig verschiedenen Stilen, die komplette Stringenz der Gestaltung eigentlich in der ersten Wahrnehmung gekillt, aber dadurch natürlich wieder eine Linie hergestellt, die für sich irgendwie Spaß macht. Ich finde, das macht, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, es macht einfach Bock, es macht Spaß und auch durch die Gestaltung fühlt sich das ganze Thema, und das soll es ja auch tun, irre zugänglich an. So, das war ein Case, der ist mir sehr hängen geblieben, positiv.
In deine Erinnerung?
In meine Erinnerung, ja. Unter, wie gesagt, also es ist ein irres Feuerwerk, was man da in den 3 Stunden oder ich weiß nicht, wie viele Stunden Bühnenshow dann letztendlich sind, was da alles an Input kommt und Filmmaterial und Reden und Insights und alles Mögliche, da kann man ein paar Notizen mitschneiden, aber dann wird es auch schon schwierig.
Ja, spannende Veranstaltung, hat Riesenbock gemacht, und dann sind wir noch in Regen gekommen. Davor hat es einen Platzregen auf dem Weg zum Taxi, dann haben wir dich verloren, dann haben wir auf dich im Taxi gewartet, dann kam es sogar. ja, und dann ging's schon wieder weiter. Ne? Also es ist war ein wilder Trip, war echt gut. Und es macht Bock auf mehr. Ich möchte da jetzt noch mehr Nägel holen. Auch mal Gold. Ja. muss auch mal sein. Jo.
Wir fahren die Strategie der Multi-Einreichung dann.
Ja, der bewusst gesetzt.
Der bewusst gesetzten Multi-Einreichung. Dann holen wir nicht ein. Dann machen wir nicht den Scharfschützen, sondern dann machen wir die Schrotflinte.
Wobei ich, also wie gesagt, diese Sniper-Geschichte, die finde ich schon gut. Finde ich, kann man sehr, sehr, sehr stolz drauf sein. So, jetzt, Adi, haben wir ordentlich einen rausgelabert hier. Was kommt noch dran? Was haben wir gesagt?
Justiz. Ich glaube, nach Justiz ADC.
Genau, oder? Genau. Ich mache die Justiz das nächste Mal. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, auch wenn wir jetzt 8 Cliffhanger reingebaut haben, dann
wir können auch eine anderthalbstündige Hardcore-Folge machen.
So, Justiz müssen. Nee, der Case hat's ja eigentlich so verdient, ne? Also muss man eigentlich schon sagen, dass wir dann auch nochmal tiefer einsteigen können auf die Geschichte. Da ging es einfach nur darum, dass der Rollout der Kampagne jetzt stattfand, mit Ministerin und Schleppo auf der Bühne, und das war irgendwie auch ein cooler Nachmittag/Abend im Witzemann in Stuttgart, was echt nochmal eine schöne Belohnung war für einen Prozess, der jetzt ja irgendwie auch ein Jahr gedauert hat und echt cool gelaufen ist. Aber da machen wir eine extra Folge zu, würde Markus Lanz sagen, oder? Lieber Richard. Ich glaube, dann sind wir.
Alright, Markus.
Dann sind wir an der Stelle durch, oder?
Dann sind wir an der Stelle durch.
Hast du noch was, was du unbedingt loswerden musst?
Nope.
Außer ICI Paris und Champion
PSG.
Also, liebe Freunde,